und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Radio Ravnica, Folge 160. Was eine wahnsinnige Zahl. Und das natürlich nicht alleine an meiner Seite, Robin, an diesem doch verregneten Tag. Ich hoffe, bei euch regnet es auch.
Ja.
Wir brauchen mehr Regen in unserem Leben. Dann können wir auch Greenscreens wieder nutzen. Wie geht's dir?
Mir geht's sehr, sehr gut. Tatsächlich, das Wetter macht einen so ein bisschen müde, aber es ist halb so wild. Ich begrüße ja den Herbst mit offenen Armen, mit einem viel zu langen Sommer. Wie geht's dir?
Ja, soweit gut. Es ist endlich Regen, es ist nicht mehr so warm. Und unsere lange Pause, der Spoiler ist vorbei und wir können über Spoiler reden. Aber bevor wir darüber reden, gucken wir uns natürlich an das Keep 7 Event, beziehungsweise der Qualifier, an dem du ja teilgenommen hast und gestreamt hast und für das wir ja mehrfach Werbung gemacht haben, plus andere Paper-Events, die aktuell so ein bisschen aus dem Boden sprießen. Und da wollen wir ein bisschen was euch erklären, ein bisschen drüber reden, unsere Meinungen erzählen und ja, mal sehen, was das gibt. Dazu dann, wie ich gerade schon gesagt habe, wir haben Spoiler-Season. Ja, Spoiler-Season ist vorbei, lange lebe die Spoiler-Season. Hm. Und zwar Warhammer 40k, die Commander-Decks sind jetzt langsam im Spoiler, beziehungsweise teilweise schon sehr, sehr weit. Sehr, sehr weit. Und ja, dann haben wir als drittes nochmal Lorcana, weil das ist noch nicht vorbei, die ganze Geschichte. Und es ist aktuell in aller Munde und natürlich reden wir auch darüber. Und ja, gucken wir uns ein paar Karten an, weil wir haben endlich mal ein paar Karten gesehen.
Genau.
Und ansonsten würde ich sagen, haben wir noch Ask Us Anything. Wenn wir Zeit haben, das sind eure Fragen an uns, die wir live im Discord, im Podcast aus dem Discord, vorlesen und beantworten.
Genau, und das bringt uns auch schon zu dem Punkt, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, könnt ihr sehr gerne tun auf Discord oder auch Instagram oder Twitter, da sind wir beide recht aktiv. Und natürlich, wenn ihr das hier schaut auf YouTube, könnt ihr gerne mal abonnieren und liken, wenn euch das Video gefallen hat und auch eventuell mal bei Spotify oder iTunes schauen, ob euch das nicht für unterwegs auch gefallen könnte, denn das Ganze ist ja ein Podcast und kann auch mobil gehört werden auf allen gängigen Podcatchern. Zu guter Letzt, wenn ihr uns finanziell unterstützen möchtet, weil ihr Radio Ravnica so mögt oder auch uns, was auch immer, dann könnt ihr das sehr gerne tun auf patreon.com/gamery und dort werden wir dann zum einen den Podcast in ganzer Länge vor allen anderen veröffentlichen, aber halt auch eben habt ihr die Möglichkeit, uns zu unterstützen und wir nehmen dann diesen Namen von euch und packen ihn in die Endcard beziehungsweise nennen ihn am Ende des Podcasts als kleines Dankeschön. Und dann würde ich sagen, springen wir doch mal in die erste Kategorie. Ihr habt es auf jeden Fall mitbekommen, zwangsläufig, denn wir haben ein bisschen Werbung gemacht in den letzten 3 Wochen für Keep Sevens Qualifier Events. Da war vor 2 Wochen war, glaube ich, das Modern Qualifier und jetzt letztes Wochenende, also zum Zeitpunkt der Aufnahme letztes Wochenende, auch wenn ihr das hört, letztes Wochenende, aber egal. Da gab es eben ein Qualifier-Event, wo ich vor Ort war. Und ja, das war sehr, sehr spannend. Eben ganz kurz nochmal der Hinweis. Also, wir haben zwar Werbung für das Event gemacht, aber meine Teilnahme an dem Event war tatsächlich, bevor wir überhaupt uns darauf geeinigt haben, dass wir dafür Werbung machen wollten, weil ich habe mega Bock auf Pioneer und Lübeck war nicht so weit von mir. Deswegen, ich habe mir tatsächlich erst das Ticket gekauft. Dann haben sie mich angeschrieben, hey, lass doch irgendwie Werbung machen. Und dann haben wir Werbung gemacht. Aber dieser Part des Podcasts ist keine Werbung mehr für Keep Seven. Nein. Also das ist nur unsere oder meine Erfahrungen und deine Rückfragen eventuell. Man konnte das auch live nachvollziehen. Ich habe dann nachher die Analytics bekommen, 10,5 Stunden auf Twitch gestreamt. Wow. Einfach so am Stück durchgehend. Es war von ein paar technischen Schwierigkeiten, die gelöst werden wollten im Laufe des Abends, gesprenkelt, aber an sich doch eigentlich ganz erfolgreich. Ich meine, du warst ja auch lange Zeit dabei. Wie war denn das Event von deiner Seite aus als Zuschauer?
Ja, tatsächlich super interessant. Also, man hat es ja im Chat auch gelesen. Die ersten 2 Runden mit nur Musik und so weiter. Aber nachher, es war wirklich interessant, auch mit den Leuten ein bisschen Interaktion zu sehen. Die Decks, es war so viel mehr Humans und faire Kreaturen, als ich jemals mit gerechnet habe. Das war wirklich wahnsinnig. Und ja, auch die Zwischensachen mega cool auch gelöst. Plus natürlich noch eine Obendraufgabe mit ein paar Booster-Openings, ein paar Leute, mit denen man sich unterhalten hat. Es war ein sehr, sehr angenehmer Stream. Und dementsprechend Das war schon ganz cool. Es sah so aus, als hättest du auch eine Menge Platz um dich herum gehabt.
Ja.
War das auch so oder?
Also tatsächlich, ganz kurz zu dieser Tonsache. Ich muss sagen, ich habe es halt natürlich, als ich vor Ort gestreamt habe, habe ich natürlich gesagt, okay, weil ich wollte jetzt nicht, dass meine Leute sich um meine Umgebung quasi beobachtet oder abgelauscht vorkommen. Habe deswegen das Mikrofon komplett auf Null gedreht und hatte nur noch die Musik am Laufen. Und jetzt, wo ich auch gerade dabei bin, das zu schneiden, kann ich aber nachvollziehen, wie komisch das für euch gewirkt haben muss. Weil es hatte sowas von französischer Arthouse-Kino, wo einfach nur Karten hingelegt werden zu Klaviermusik. Ich hatte tatsächlich einigermaßen Platz. Also der Laden war mit, ich glaube, es waren 21 Leute dann doch oder 22 um den Dreh. Doch schon relativ voll. Also wie der Laden halt aufgebaut ist, du hast halt vorne so eine Shopping Area, dann so ein längerer Schlauch und hinten nochmal so einen kleinen Bereich mit so zwei Tischen nebeneinander. Und an diesem Schlauch entlang waren halt so Tische neben Tischen sozusagen. Und die waren quasi alle voll. Ich war im hinteren Bereich an dem letzten Tisch quasi vom Laden. Und quasi neben mir waren aber auch noch Leute am Spielen. Also das ging wirklich über, ich glaube, 10 Tische oder so, komplett quasi voll. Und es war tatsächlich auch eine Überlegung, weil ich glaube, maximal wären ja 32 eingeplant gewesen. Dann hätte man quasi pro Tisch 2 Leute haben müssen. Und dann wäre das, glaube ich, mit der Technik schon echt eng geworden. Aber so konnte ich mir halt tatsächlich ein bisschen den Tisch frei machen, konnte den Laptop auf die eine Seite stellen, die Kamera einfach mal so quer über den Tisch ragen lassen. Und ich war auch tatsächlich doch überrascht. Also natürlich habe ich die Technik vorher getestet, aber ich war schon überrascht, wie gut das eigentlich lief, auch das Internet da vor Ort. Also es war schon nicht schlecht.
Ja, mit der Spinne, die du mir vorher gezeigt hattest.
Ja,
was mit ich, by the way, sehr, sehr cool fand.
Ja.
Weil es gibt zu wenig Leute, die bei solchen Events auch mal Behind-the-Scenes machen. Ich mache immer Werbung dafür. So, macht doch mal auch Behind-the-Scenes. Zeigt mir, wie euer Kamera-Setup ist. Zeigt den Leuten, dass das kein Hexenwerk ist, was wir da machen, sondern es einfach fancy zusammengesteckt ist und nur irgendwie halten muss. Und zeigt das den Leuten, damit die Leute auch wissen, wie das dahinter aussieht. Weil ganz oft denken die Leute so, was Gott, was dahinter steht. Und eigentlich steht gar nicht so viel dahinter, außer halt, dass man sich damit beschäftigt.
Total. Und ich muss auch mal sagen, also die gesamte Community da im Keep 7 Store, also teilweise waren auch Leute von weiter weg, also der das Turnier am Ende auch gewonnen hat, Spoiler Alert, ich weiß nicht, war eine Gruppe aus, ich glaube, 3 oder 4 Leuten, die halt aus Dresden angereist sind, also dann auch wirklich eine längere Reise hatten. Waren glaube ich noch ein paar Leute aus Kiel, natürlich auch eine Menge Leute aus der lokalen Community und so, aber das war schon was, wo man gemerkt hat, okay, die Leute haben auch Bock anzureisen.
Ja.
Und lustigerweise, worauf ich hinaus wollte mit der Community, ich hatte einen Abend vorher, hatte ich mir natürlich kurz vorgestellt, von wegen, ja, hi, ich bin hier morgen den ganzen Tag, aber ich würde schon mal aufbauen. Und beim Aufbauen kam einfach jemand, der da noch gespielt hatte und meinte so, ja, hier hast du übrigens meine Handynummer, wenn du irgendwie Kamera, Mikro, Lichter brauchst. Ich bin freiberuflicher VJ, also Videojockey. Und ich habe alles zu Hause, ich kann das vorbeibringen, kein Problem. Also nochmal danke an dich, ich habe dich natürlich nicht angerufen. Aber war trotzdem super, super nett, einfach so diese Freundlichkeit zu haben und sofort so, ja, ich könnte auch noch ein anderes Objektiv mit reinkommen. Und da kam sofort mit so einer riesigen Sony was auch immer Kamera. Und da dachte ich mir so, okay, also mein Gestell, mit dem ich das aufgenommen habe, das war schon gut. Aber ich wollte da jetzt nicht eine fremde Kamera dranhängen, die 900 plus Euro kostet. Nur damit es dann halt nach vorne oberkippt und dann ist die Kamera im Arsch oder so. Aber ja, also ich war halt froh, meine größte Bedenken war, dass ich tatsächlich mir zu viele Gedanken machen muss über die Technik während des Turniers. Und im Endeffekt war das, ich glaube, bis auf einen Internetausfall, wo ich mal kurz nachgucken musste, war das überhaupt nicht so. Ich habe wirklich gemerkt, wie so mein Gehirn zwischen zwei Faktoren hin und her geswitcht hat. Einmal so in den Streaming-Mode, wo ich dann in die Kamera gucke und mit dem Chat gesprochen habe. Und dann der Gameplay-Mode, wo ich das halt wirklich zugeklappt, auf Seite geschoben habe, auch so, dass ich gar nicht mal irgendwie was gesehen habe oder so, also was gefunkelt habe oder so, und dann einfach komplett gespielt habe. Und das war schon, das hat mich überrascht, auch von der Aufmerksamkeit, weil ich dachte schon, das wird eine herbe Ablenkung, aber war es dann gar nicht. Also
ja, wenn man es das erste Mal macht, hat man so ein bisschen das Gefühl, aber wenn man es mal ein paar Mal gemacht hat, ich mache das ja im Fischkrieg ja auch regelmäßig, dass ich die Kamera mit dabei habe und recorde und sonstige Sachen mitmache. Und wir haben da auch schon gestreamt und haben eine hybride Station gemacht und so weiter. Und wenn du dann einmal das ganze Setup stehen hast, man nimmt ja Technik mit, die man kennt.
Ja,
das ist ja keine neue Technik, die man da testet oder die man dann eben irgendwie vor Ort in irgendeinem Shop leiht oder so, sondern man hat getestete Hardware und das, was wir benutzen, das ist schon relativ ausfallsicher. Dementsprechend,
ja, total,
ist das schon ganz cool.
Und da bin ich auch ein harter Verfechter von lieber das Old Reliable nehmen als irgendwelche fancy New Technik oder, ja, oder zu viel Kabelgedöns oder so. Weil das ist halt dann das, da muss halt nur irgendwo ein Kontakt nicht ganz funktionieren oder der USB-Slot macht nicht so mit wie gedacht. Und dann kannst du das ganze Setup irgendwie wegwerfen. Deswegen, ich war da auch sehr, ich hatte, glaube ich, nur die Kamera, Capture Card für die Kamera eben, Laptop dabei und das war's. So, und dann halt noch mein Gestange hier, wo ich dann alles dran gemacht habe. Aber das war halt wirklich überschaubar. Also, das war schon echt gut und macht mir auch Bock. Ich würde es auf jeden Fall noch mal mehr machen. Aber wahrscheinlich das nächste Mal erstmal in Berlin bei irgendeinem Event. Nicht, dass ich das wieder quer oder noch weiter in den Norden reinragen muss.
Dann sagst du Bescheid, dann kriegst du trotzdem von mir erstmal das Mikrofon zugeschickt.
Ja, das können wir dann gerne auf jeden Fall mal bereden. Aber zum Turnier selber, also mich hat's komplett überrascht. Also ich habe ja im Livestream, glaube ich, 2 Wochen davor, hatte ich einen kleinen Stream gemacht, wo ich meine Deckauswahl und meine Gedanken dahinter geteilt habe und diskutiert habe mit dem Chat. Und wir haben uns dann auf Mono White Humans verständigt. Also straight up Creature Deck. Und das habe ich dann auch gespielt. Und es waren 5 Runden Swiss und dann Top 8 Eliminationsrunden. Und die Top 5 habe ich ohne einen Loss überstanden, was mich extrem überrascht hat. Einfach nur aus dem Grund, weil ich habe halt nicht vorher irgendwie Metagame oder das Deck mal tatsächlich gespielt. Ich habe natürlich meine Erfahrungen mit den Humans, aber da auch eher in mehreren Farbkombinationen. Und Mono White habe ich eigentlich nur, ich glaube, einmal, als wir das Precon ausgepackt hatten oder so, hatten wir mal ein bisschen Mono White gespielt.
Oh ja, stimmt.
Und ich habe halt nicht so viel Erfahrung damit gemacht und ich wusste halt, es gibt mittlerweile doch recht komplizierte Decks. Also gerade so dieses Rakdos Midrange hat sehr, sehr viel, worauf du sehr vorbereitet sein musst. Aber tatsächlich mit bis auf einer Ausnahme, wo ich dann unentschieden erspielt habe, gegen lustigerweise Mono White, waren das alles reine Wins. Also ich musste sagen, da war ich auch ein bisschen überwältigt von mir selbst in dem Moment, weil ich dachte, what? Das sind halt alles sehr, sehr gute Spieler gewesen, aber irgendwie hatte ich dann die richtigen Karten zum richtigen Zeitpunkt.
Man merkt einfach, wenn man sich viel mit einem Format auseinandersetzt.
Ja.
Und das kommt halt dazu, dieses Formatwissen, selbst wenn man nicht spielt, nur informieren, sich drüber über neue Decks informieren oder mal über Metagame informieren oder ähnliches. Man muss nicht aktiv spielen, natürlich hilft das auch.
Ja.
Und du tust es ja trotzdem, du spielst ja trotzdem Magic. Also wenn du jetzt natürlich weder einen Podcast hättest, noch dir über Pioneer Gedanken machen würdest, noch irgendwo lokal irgendwo spielen gehen würdest, dann, und zwar gar keine Ahnung, dann wäre es wahrscheinlich auch anders gelaufen. Aber man weiß ja, dass du dich mit Pioneer auseinandersetzt und das kennt man aus anderen Sachen. Und deswegen hat es mich gar nicht so überrascht. Von dem, was ich gesehen habe, waren das auch sehr, sehr saubere Lines und halt auch ein sehr guter Spielstil. Das fand ich sehr, sehr angenehm. Und da auch zuzusehen. Deswegen, das zeigt mir immer wieder schön, man muss sich nur damit auseinandersetzen,
ja,
dann wird
total.
Man auch wieder besser.
Ja, absolut. Also ich werde auch die einzelnen Spiele noch quasi editieren und dann nachkommentieren und dann so ein bisschen meine Gedankengänge dazu dann preisgeben. Aber gegen was habe ich gespielt? Ich habe gegen Boros Heroic 2x gespielt in den, 5 Runden Swiss. Ich habe einmal Azorius Control, einmal Abzan Greasefang und dann einmal das Mirror Match gehabt. Und tatsächlich dieses Mono White Humans Deck, also es ist ja irgendwie, hat einen recht hohen Metagame Share, ist dann nochmal gewachsen jetzt in der Zwischenzeit, seitdem ich es gebaut habe und dann weitergeführt habe oder jetzt halt auch gespielt habe. Und das ist halt einfach nur nochmal größer geworden, weil es tatsächlich überraschend vielfältig ist für ein Mono-Colored Creature Aggro Deck, weil du hast
Beatdown Deck, ja.
Genau, du hast halt diesen Hopeful Initiate, der halt einfach Enchantments und Artefakte zerstören kann. Du hast deine Removal Spells mit eben Portable Hole oder ich habe halt Fateful Absence. Die Liste hat, glaube ich, Declaration in Stone gespielt. Aber ich fand halt gerade mit Liliana of the Veil im Hinterkopf, fand ich halt den Planeswalker Removal da irgendwie spannender. Ja.
Hast du viele davon gesehen?
Tatsächlich bin ich in meiner Vorrunde komplett Rakdos Midrange vorbeigegangen. Also da konnte ich mich ganz gut durchschlängeln und dann natürlich in der Top 8, da kam dann Rakdos Midrange und hat mich dann in der ersten Runde habe ich noch den Sieg geholt. Die zweite Runde war ganz knapp ein Loss und in der dritten Runde musste ich auf 5 runtergehen, auf 5 Fun-Karten, hatte nur 2 Länder und wurde gethortseized. Also das war halt so, das war so brutal. Da war ich auch, musste ich kurz mein Salz mal runterschlucken, bevor ich da wieder in Kommunikation mit meinem Gegner treten konnte. Weil das war wirklich, wirklich unglücklich. Also es hat sich angefühlt, als ob man es gewinnen konnte oder könnte. Er hatte dann aber zu dem Zeitpunkt schon die Liliana rausgebordert und im Turn 1 nicht gespielt. Aber ich glaube, wir hatten von den 20 Leuten waren 4 Rakdos Midrange dabei. Und ich glaube, alle hatten Liliana of the Veil tatsächlich. Also ich weiß auch nicht, ob Liliana of the Veil so gut ist. Also ich habe auch schon viel Feedback von manchen gehört. Also ich glaube, es gab 2 Rakdos-Spieler, die kamen dann auch in die Top 8. Und einer hat ja dann tatsächlich auch damit gewonnen. Aber das ist halt wirklich so ein Ding. Liliana ist stark, ja, aber manchmal ist es auch einfach besser, sie nicht zu spielen oder halt auf dem Feld zu lassen und gar nicht zu aktivieren, weil man dann die Karten selbst in der Hand braucht oder so. Also, ja. Es ist ein interessanter Fall. Ich glaube, da muss man sich noch ein bisschen lernen, auch wie das Meta sich dann shiftet drumherum. Aber ich muss halt sagen, Rakdos Midrange, das ist so ein potentes Deck, das muss man wirklich einfach sagen. Die haben wirklich zu jeder Zeit immer die Möglichkeit, entweder Druck aufzubauen oder Removal passend da zu haben. Also, ich glaube, außer im Control-Matchup, wobei das mit Thoughtseize und Liliana jetzt auch leichter geworden ist, ist es halt wirklich ein echt sehr, sehr, sehr solides Deck. Also,
ja, das glaube ich dir. Und die wichtigste Frage für mich natürlich, so als Paper-Boomer, ja? Ja. Wie war es denn so auch wieder auf einem großen, ich meine, ich war auf deinem letzten großen Turnier, war ich ja mit dabei.
Ja, ja genau. Letzten
großen Paper-Turnier. Und jetzt wieder ein Paper-Turnier zu haben, wo es dann auch um was geht, wo man dann auf Competitive Enforcement Level spielt und auch so, man weiß, hey, hier geht's um Dinge. Wie war das so einfach, Paper wieder zu spielen? Das ist halt was ja natürlich viele Leute umtreibt, jetzt, wo wir wieder dürfen.
Ja, total. Also es war super. Also muss ich gar nicht sagen, dieses ganze Event, dieser ganze Abend oder ganze Tag, muss man ja sagen, der war absolut wunderbar. Ich habe mich halt sehr gefreut, wie cool alle Leute waren, wie verschieden die Decks waren, wie verschieden dann auch die Charaktere waren. Und wie du schon sagst, so allein dieses Wissen zu haben, Rule Enforcement Level halt professional zu haben. Oder ich hatte auch zum Beispiel einmal mein Deck im, bitte?
Professional hattet ihr?
Ja, das war aber, glaube ich, vorgegeben von Legacy. Also es war schon
okay, krass. Ich hätte jetzt einfach mit Competitive gerechnet. Professional ist schon heftig.
Ich weiß auch nicht, ob es so durchgeführt wurde, aber das wurde uns gesagt am Anfang in der Ansage, dass es halt Rule Enforcement Professional ist. Und ich meine, wir hatten auch Decks im Deckcheck. Deswegen war, glaube ich, in die Top 8 mein Eliminationsmatch. Da war es so ein bisschen komisch. Wir hatten geschaffelt und schon gewürfelt, wer anfängt und so. Und dann wurde ich auch erst informiert, weil ich der Rang höhere war, weil ich tatsächlich nach den Swiss-Runden auf Platz 1 war, konnte ich entscheiden, wer anfängt. Genau. Was mir auch einfach nicht bewusst war. Und dann waren wir im Deckcheck und dann haben wir quasi die Decks zurückbekommen. Und ich gesagt, ja gut, dann würde ich jetzt doch anfangen. Ja, also es war auf jeden Fall spannend und man macht sich definitiv mehr Gedanken. Also was mir sehr gefallen hat, gerade nachher, war so dieses Selbstfehler aufmerksam werden, weil es gibt ja zum Beispiel den Soldier of the Pantheon, der immer triggert, wenn ein Multicolored Spell gecastet wird und dann kriegst du ein Leben. Und diesen Trigger habe ich gegen Absalon Greasefang, glaube ich, 2-mal in Runde 1 vergessen und dann aber in Runde 2 ist mir dann doch wieder aufgefallen und dann habe ich halt dann also quasi selbst korrigierend agiert oder Luminarch Aspirant. Da ist so, du gehst in Combat, hast schon deine Karten seitwärts gelegt und dann so, ach ja, da ist ja noch ein Trigger gewesen, gut, den habe ich jetzt vergessen, muss ich dran denken. Und das ist halt dann einfach so ein bisschen was, wo du dann schon merkst, normalerweise bei FNM würde ich sagen, ah ja, nee, der Trigger, ich würde es eben noch mal kurz zurücknehmen, aber geht halt nicht, ne? Ja. Und das macht schon echt einen Unterschied aus. Und das macht auf jeden Fall auch Bock auf mehr, weil ich glaube, ich habe einmal sogar ein Game Warning gekommen, weil ich ein Wedding Announcement für 3 Mana casten wollte, obwohl ich eine Talia draußen hatte. Aber passiert. Also ist halt nicht so dramatisch. Also von daher war das auf jeden Fall, es war ein super Event. Ich hätte nicht gedacht, dass mein Deck so performt, wie es performt hat. Und ich kann nur hoffen, dass wir noch mehr davon in Deutschland, in Europa, in naher Zukunft bekommen werden. Aber da hast du ja vielleicht auch noch eine News für uns.
Genau, weil wir haben es über Twitter erfahren, beziehungsweise da wurde es dann veröffentlicht. Und zwar wird es demnächst European Legacy Masters geben.
Yes.
Und jetzt denken alle so, Legacy, das ist doch das, was die Grand Prix macht. Nein, nein, ich rede hier von dem Format.
Ja.
Und zwar ist es so, dass sich eine Gruppe an Spielern und Tournament-Organisern zusammengeschlossen hat und eine europäische Meisterschaft auf die Beine stellen möchte. Und vielleicht auch ein bisschen nationaler sich aufstellen möchte, wo eben dann aktuelle Leute hingeschickt werden. Ist eine Liste veröffentlicht worden von, ich glaube, 12 Spielern. Unter anderem Namen wie Arne, der ja zwischenzeitlich als Champion rumgelaufen ist.
Ja.
Wir haben Leute dran wie Julian Knapp, beziehungsweise It's Julian. Dann haben wir noch Leute wie Marc Vogt, der Grand Prix Bologna, den letzten Grand Prix im Legacy gewonnen hat und jetzt bei dem Four Seasons Event in Bologna auch Zweiter geworden ist.
Mhm.
Und noch ein paar andere Leute, die gerade im Legacy-Bereich doch bekannte Größen sind. Und da wird jetzt zumindest für dieses Mal europäische Meisterschaft einfach Leute rausgesucht, die gevotet wurden, die dann Deutschland vertreten. Und dann gibt es eben auch jede andere Nation, die Leute reinschickt.
Hm.
Es gibt so ein bisschen den Witz, dass halt eben eine Nation, und zwar der Vatikan, auch 4 Slots hat.
Oh, geil.
weil halt am Anfang erstmal jeder 4 Slots bekommen hat.
Ja.
Und naja, wenn das Ganze erfolgreich wird, was es hoffentlich wird, kann es gut sein, dass eine weitere europäische Meisterschaft auf uns wartet, wo dann eben vorher auf nationaler Ebene auch Ausscheidungsspiele stattfinden können. Sowas wie Nationals, Deutsche Meisterschaft oder ähnliches. Und das im Legacy.
Ja, ja, das finde ich auch spannend. Also die offizielle Website europeanlegacymasters.com, dort gibt es tatsächlich schon ein paar Informationen. Wie gesagt, das ist noch recht frisch quasi angekündigt. Und hier steht auch quasi in der About Us Sektion: With the European Legacy Masters, we aim to reinvigorate local legacy leagues and marquee events by offering players a new endgame after slaying their local competition and giving them a chance to battle for the title with a real meaning. Prizes come and go, but glory is eternal. Also sehr, sehr schön. Ja. Also das sind sehr, sehr große Fans von Legacy auf jeden Fall dahinter. Und sie schreiben tatsächlich noch: We all believe that for Legacy to have a real future, it is upon the various communities to build that future ourselves, rather than waiting for WotC or tournament organizers to do it for us. Also hier die Flucht nach vorne so ein bisschen. Hey, wir wollen unbedingt Legacy competitive spielen. Lass uns einfach selbst was aufbauen. Und hier steht auch: It was the European Legacy Project was founded by Four Seasons Bologna in Spring 2022. Also es kommt tatsächlich von den Four Seasons. Das ist ein Local Game Store, oder? Oder so ein Distributor?
Four Seasons ist ein lokales Turnier.
Ah, okay.
Und zwar ist das in Bologna eine Turnierreihe, eine Turnierserie, die einmal pro Season, also pro Jahreszeit, ein Turnier macht.
Ja.
Deswegen auch Four Seasons der Name. Und es gilt mittlerweile als das größte europäische Turnier im Legacy, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Weil wir haben keinen Grand Prix mehr. Und ja, also das machen die schon etwas bisschen länger. Und das ist auch relativ bekannt. Da fahren auch Leute von ganz Europa teilweise hin. Dann laufen dann auch Pros rum, die man kennt und was nicht alles. Also das ist schon sehr cool. Das heißt, da ist auch eine wirklich was dahinter. Und dazu ist es halt so, wenn man dann auf die Qualifiers geht, auf die Region, sieht man eben, wie viele verschiedene Regionen dann Leute, repräsentative Leute dorthin schicken, um diese Meisterschaft dann eben abzufackeln, sage ich mal, und da einfach Sachen zu machen. Und ich glaube, das ist etwas, was sehr, sehr wichtig ist. Weil sowohl, wenn man sowas sieht, mit so einem Fanmade oder auch von WotC beziehungsweise von Legacy der Firma, jetzt langsam also kompliziert.
Legacy Tour.
Ja, genau. Von Legacy Tour, einfach ein Ziel zu haben, dass du zum Beispiel sagen kannst: Hey, Sophia ist ein Endpunkt, das ist ein Turnier, da möchte ich hin, da möchte ich was machen. Ja. Hier ist es so: Hey, das ist eine europäische Meisterschaft oder vielleicht kommen tatsächlich irgendwas wie eine deutsche Meisterschaft oder Nationals wieder.
Mhm.
Und einfach so ein Ziel zu haben, okay, das möchte ich erreichen, da möchte ich hin, das hilft Paper Magic, glaube ich, immens. Weil man ist halt nicht wie bei Arena, man macht es abends an oder Magic Online und dödelt so ein bisschen vor sich hin, sondern man bereitet sich darauf vor, wie du es ja auch gemacht hast.
Total.
Das hat man früher vor jedem großen Turnier gemacht und es war wirklich großartig, es hat mega viel Spaß gemacht. Und ich glaube, das brauchen wir mehr. Und ich bin sehr, sehr froh, dass es auf allen Ebenen, sei es mit WotC oder ohne WotC, beziehungsweise halt Fanmade oder nicht Fanmade, Local Tournaments, Store Tournaments und ähnliches, dass das langsam aber sicher wieder an Fahrt gewinnt.
Ja.
Und wir alle davon profitieren, dass es nicht nur noch örtliches Magic Online oder Arena oder halt Commander gibt. Wobei da bin ich noch gespannt, was sie da noch mitmachen, weil wir haben immer noch die Sachen mit dem Command-Fest offen.
Ja.
Ob sie das wiederholen oder nicht. Bisher wurde noch nichts announced. Aber ja, also auch selbst da versuchen sie ja so große Happenings zu machen, damit die Leute wieder rausgezogen werden, wieder Paper Magic Spaß haben.
Ja.
Ich glaube, das ist was Wichtiges.
Ja, total. Also man muss auch einfach sagen, also das habe ich jetzt halt auch erlebt im Keep 7 Store. Die Leute, also zum einen wirklich reisen halt länger an, wenn sie halt irgendwelche Chance haben auf Glory und Ruhm und sowas. Und ich meine, wie gesagt, wir hatten einen Gewinner bei dem Turnier, der hat jetzt eben die Qualifikation für das Folgeevent in Sofia. Und gleichzeitig der Halbfinalist, also der Platz 2 sozusagen, oder der Mitfinalist, der hat halt auch gesagt, ja gut, aber da sehen wir uns ja sowieso, weil ich will mich auf jeden Fall da noch mal beim Last Chance Qualifier auch noch mal probieren. Also es hat schon so den Eindruck gemacht, als ob man diese Leute, wenn man sich jetzt in der, also bei dir ist natürlich die Legacy Bubble, bei mir wäre das natürlich so ein bisschen die Pioneer Bubble. Wenn ich jetzt mehr auf solche Events gehen würde, würde man das, glaube ich, auch, würde man sich einfach immer wieder wiedersehen und so, ne? Ach ja, krass, wir haben uns doch da in Lübeck mal getroffen und solche Sachen, ja,
wirst du auch.
Halt auf Europaebene gesehen, ist natürlich total schön und gerade die Legacy-Spieler, die haben das ja auch schon irgendwie erlebt mit der Hochzeit der Grand Prix und alles. Und einfach schön, dass hier halt die Initiative da ist und dass auch wirklich Organisationen da sind, wie halt eben Four Seasons, die halt eben auch die Erfahrung mitbringen, die dann auch ein bisschen das Budget auch mitbringen, die auch wissen, was so erwartet wird. Und ich kann nur hoffen, dass halt dieses Projekt, also das European Legacy Masters, dass das, wenn nicht direkt unterstützt von Wizards of the Coast, zumindest anerkannt wird. Also das wäre ja zumindest was, wo man sagen könnte, hey, würde es jetzt Wizards of the Coast so ein abbrechen, da nicht einfach eine Promo hinzuschicken und zu sagen, hey, weißt du was, eure Top 8 kriegen hier eine Promo von, keine Ahnung, City of Brass oder was weiß ich. Irgendwas halt, oder eine Path to Exile Promo, wo unten drauf steht irgendwie Legacy Masters, ne? Das muss ja nicht mal in die Weltmeisterschaft oder sowas mit reinfeeden oder so, dass der, ne, also wo man jetzt sagt, okay, der Gewinner von Sofia wiederum geht dann in die Pro Tour Europa oder so rein. Das muss ja nicht mal sein, aber einfach nur so ein kleines Geständnis. Ich glaube, leichter können sie sich keine Gummipunkte verdienen in dem Gebiet, oder?
Ja, schwierig. Es ist wirklich schwierig, aber gerade da, wo sie auch alle Brücken abgebrochen haben.
Ja.
Deswegen weiß ich nicht, ob es einfach ist oder so einfach ist, gerade weil sie auch immer wieder, gerade in Europa, sich echt schwer tun, da Fuß zu fassen. Deswegen haben wir ja Legacy Tours als Organizer und nicht Wizards als Organizer. Und ja,
wobei die sind auch. Die organisieren ja in keinem Gebiet. Also, selbst in Amerika sind es ja die Dreamhack-Leute. Also,
genau.
Die haben sich da komplett raus zurückgezogen. So, nee, ihr macht
genau, aber deswegen wäre es da halt ziemlich easy, und dann zu sagen, okay, ihr macht für uns diese Teile, ihr macht für uns die Qualifiers, ihr macht die Pro-Tour, ihr macht die Tour, und ja, ihr könnt halt eine Eternal-Tour machen, wenn ihr wollt.
Ja.
Aber das haben sie damals schon nicht. Wir hatten immer die Eternal Weekends und so weiter fort. Die haben sie dann irgendwann mal übernommen, aber halt auch nie wirklich angesetzt. Das war auch so, ja, es war ein bisschen seltsamer. Und ich hoffe, dass sie es anerkennen. Und gerade wenn es halt auch dann auf europäischer Ebene in jeder Nation so ein kleines Turnier gibt, wo dann die Besten der Besten nochmal auf ein Turnier geschickt werden. Und das dann hoffentlich auch mit Coverage und was nicht alle mit einhergeht.
Ja.
Dann habe ich Hoffnung, dass da noch mal ein bisschen ein zweiter Wind für Legacy kommt.
Ja, ich drücke auf jeden Fall die Daumen und hoffe, dass vor allen Dingen das ein Zeichen gibt, und zwar in eure Communities da draußen. Wenn ihr Bock habt auf irgendwelche organisierten Turniere, dann organisiert es euch selbst. Also das kann man auch wirklich nicht. Also es gibt sehr viele Bewegungen diesbezüglich halt auch in Berlin. Klar kann man sagen, okay, Berlin ist halt auch riesig und da gibt's für jedes Nischenformat irgendwie zumindest 30 Leute, die sich für interessieren. Aber trotzdem, wenn ihr halt irgendwo einen Treffpunkt habt oder so, da halt so eine Turnierserie aufzubauen. Ich meine, ihr hattet ja auch schon lokale Geschichten mit irgendwelchen Punkten, die man dann über Monate gesammelt hat im Fischkrieg, die komplett privat organisiert sind oder wo sich Leute hingesetzt haben. Wie können wir das aufbauen?
Ja, wir hatten die Zeiten ja auch schon vor dem Local Game Store, vor Fishkick,
ja,
vor irgendwelchen Stores. Wir haben uns so schon getroffen. Wir haben so eine Community aufgebaut.
Ja.
Und naja, man sieht ja auch teilweise, wie aus sowas dann was Festes, Etabliertes auch mit Hilfe eines Stores passieren kann. Ich meine, du hast ja schon in Berlin das angekündigt oder angesprochen. Man hat ja in Berlin eins der bekannteren Sachen, wie ich finde, ist Matthäus Magic Monday.
Ja, total.
Wo halt mittlerweile Card Market und mehrere Local Game Stores mit drin hängen.
Ja.
Und zusammen einfach ein cooles Event für komplett Berlin geschaffen haben aus, hey, ich will Modern spielen und das montags und kein Store hat montags Modern, also mache ich montags Modern.
Ja.
Daraus ist es entstanden und das ist einfach saucool, dass es halt auch einfach total, so welche total Wellen schlägt. Deshalb, wenn ihr Events halt haben wollt oder ähnliches, dann macht das.
Genau, und vor allen Dingen, das meine ich halt jetzt gerade mit meiner, dass jetzt auch Nischenformate große Aufmerksamkeit bekommen haben. Ich habe letztens lustigerweise vom, ich glaube, es war sogar auch Matteo, der dahinter steckte, Pauper-Liga gesehen, wo du dann irgendwie wöchentliche Turniere hast in einem Paper-Pauper-Format, wo sich die Leute halt immer treffen woanders und halt dann über einen längeren Zeitraum eben Punkte sammeln. Und dann wird da ein kleiner Preis zusammen gespart und so weiter. Also es ist schon echt, also es ist schon so ein semi-professioneller Bereich fast schon, wo man halt auch echt super mitmachen kann und sich messen kann. Und im Endeffekt ist es ja das, was wir bei Turnieren machen wollen. Und sei es jetzt bei quasi dem offiziellen Turnierstrang, wie jetzt beim Keep Seven Store oder, sag ich mal, größeren Store-finanzierten Projekten, wie jetzt das European Legacy Masters oder eben lokalere, größere Turniere, die halt so semi-professionell quasi organisiert worden sind. Es ist alles möglich, muss ich halt dann nur irgendwie mal hinsetzen und anfangen. Und wenn ihr darauf Bock habt, go for it. Also, ihr habt auf jeden Fall unsere Unterstützung. Ja. Wenn nicht von Wizards of the Coast oder sonst irgendwas. Aber ja, sehr schönes Thema. Ich glaube, wir könnten dazu auch echt mal eine Spezialfolge machen, wo wir uns vielleicht mal ein paar Gäste ranholen und mit denen über das ganze Thema sprechen. Wurde ja in der Vergangenheit auch nicht immer alles richtig gemacht. Und das kann ja auch eben eine Chance sein, das halt eben zu verbessern.
Mhm.
Aber ich würde sagen, was haltet ihr von dem ganzen Thema? Ist das überhaupt was euch interessiert, diese ganze Turniergeschichte oder Events? Fandet ihr das spannend, wenn ihr den, oder halt, solltet ihr den Stream geguckt haben? Fandet ihr den Stream gut? Fandet ihr den spannend? Und würdet ihr euch mehr von sowas wünschen? Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare oder in den Discord. Wir springen jetzt mal aber von der kompetitiven Richtung in die eher casual Richtung mit neuen Produkten, neuen Previews, die wir bekommen haben. Und zwar die Warhammer 40k Commander Decks, die werden jetzt so nach und nach im Laufe der Woche mit den kompletten Decklisten quasi preisgegeben. Kurz zur Erinnerung, was sich dahinter verbirgt, das sind sogenannte Universes Beyond Sachen. Das heißt, die sind nicht in der Welt von Magic the Gathering angesiedelt. Es sind Warhammer 40k Charaktere und Kreaturen und so weiter. Und wir haben jetzt zum ersten Mal unter diesem Label Universes Beyond 4 Commander-Decks, die auch so im Local Game Store und online zu finden werden sind. Ich glaube, der Preis ist so bei 45 bis 50 Euro für die normale Version. Das Ganze gibt's dann noch mal in der Commander, in der Collector's Edition, wo dann jede Karte so ein Surge-Foiling haben soll. Wir wissen noch nicht ganz, wie das aussehen wird, aber also, wenn ihr euch die Karten richtig, richtig gut gefallen, dann könnt ihr da auch noch die Collector's Edition zu holen.
Für eine Menge mehr Geld.
Weiß man schon da einen Preis?
Also ich habe die normalen Sets gesehen bei Online-Stores und In-Stores für die Sets für 200 Euro. Und ich glaube, die normalen Sets und die Collector-Sets sind, glaube ich, bei 400 Euro.
Okay, also vielleicht dann pro. Also dann sind wir quasi beim doppelten Preis, also so eher so in Richtung 80, 100 Euro pro Deck.
Eher vielleicht 100 bis 150 Euro.
Checkt mit eurem Local Game Store ab, ob sie die überhaupt haben und wie teuer die dann wären. Mhm. Also das ist ja auch das Ding. Wizards of the Coast hat keinen, wie heißt es, unverbindliche Preisempfehlung?
MSRP.
Mehr, deswegen können wir das nicht ganz bewerten. Aber die Themen werden sein Forces of the Imperium, was ein Esper-farbenes Commander-Deck ist. Dann haben wir Necron Dynasties, ein Mono-Black-Deck. Tyranid Swarms, ein Timur-Deck. Und The Ruinous Powers Grixis, also quasi Rot, Blau und Schwarz. Timur ist Grün, Rot, Blau. Mono Black ist Mono Black. Und Esper ist Weiß, Schwarz, Blau.
Genau.
Genau. Und wir haben jetzt momentan das Tyranid. Ne, Moment. Welche Decklisten haben wir hier? Wir haben doch Tyranid Swarms und das Esper-Deck, glaube ich. haben wir schon Previews zu gesehen. Und ja, es ist eine Mischung aus quasi Warhammer-exklusiven Karten, also Karten, die komplett neu, so noch nie in Magic gesehen worden sind, die jetzt auch quasi damit Legacy, Vintage und Commander legal geworden sind. Nur in diesen Decks zu erscheinen sind und man auch nur so bekommen kann. Aber auch eben eine ganze Menge Reprints. Und ja, wir wollen uns einfach mal ein paar dieser Karten anschauen und mal gucken, in welche Richtung das geht. Was ist denn so dein Ersteindruck zu den Decks oder was du bisher gesehen hast? Bist du zufrieden? Machst du dir Sorgen um manche Karten, die da neu dazugekommen sind? Oder ist das schon okay?
Ich finde das schon okay. Ich finde es auch sehr, sehr cool, wie sie es gemacht haben. Gerade die Tyranniden haben sie meiner Meinung nach so richtig cool gemacht. Mhm. Es ist nicht ganz dieser Swarm-Effekt, den wir uns erhofft hatten, als wir mal schon mal drüber geredet hatten. Mhm. Und ich glaube, es ist auch nicht ganz dieser Swarm-Effekt, den der größte Tyranniden-Fan im deutschen Content-Creator-Magic-Universum sich erwünscht hatte. Aber wenn ich es richtig gesehen habe und richtig rausgelesen habe, gerade die Tyranniden sind halt mit Token und +1/+1 Marken recht gut weggekommen, finde ich. Und auch die Karten sehen wirklich, wirklich gut aus, muss man einfach sagen. Also das hat einen richtig, richtig schönen Rahmen und auch vom Power-Level her finde ich sie okayisch.
Ja.
Und sie haben es sogar geschafft, gute und wichtige Reprints reinzubringen.
Oh, echt? Das ist auf jeden Fall spannend. Also ich habe auf jeden Fall schon auf ein paar Karten geguckt, die jetzt nicht unbedingt also die jetzt keine neuen Karten sind. Ein Beispiel wäre da zum Beispiel Harden Scales, wo ich mir denke, okay, das Artwork sieht halt so geil aus, das hätte ich allein gerne als Playset für Pioneer.
Ja.
Aber ja, ich weiß nicht, wollen wir einfach mal uns ein paar Karten anschauen, die wir bisher noch nicht besprochen haben. Wir können ja direkt mal loslegen mit dem Face Commander oder einer der Face Commander von dem Tyranniden-Deck, und zwar The Swarm Lord. The Swarm Lord ist ein 6-Mana, 3 generische und dann grün, blau, rot für eine 5/5 Legendary Creature Tyrannid mit der Flavor Mechanik Rapid Regeneration. The Swarm Lord enters the battlefield with 2/1/1 counters on it for each time you have cast your commander from your command zone this game. Und dann Xenos Cunning, whenever a creature you control with a counter on it dies, draw a card. Also ganz klar, was du schon sagst. Es will Counter verteilen, es will Counter selbst drauf haben, es will auch mit Countern Karten ziehen, selbst wenn mal ein paar Karten verloren gehen. Wie findest du den Swarm Lord?
Ich finde ihn richtig cool, weil er halt mit +1/+1 Marken reinkommt. Das heißt, er wird jedes Mal stärker, wenn er kaputt gemacht wird.
Mhm.
Und das ist halt auch was ich super interessant finde, weil wenige Commander profitieren davon, dass man sie mehrfach castet. Meistens ist es eher so ein Punishment, so hey, du musst jetzt 2 Mana mehr bezahlen, um deine Karte zu spielen. Das ist negativ für dich, weil du willst sie nochmal spielen. Er profitiert davon. Das finde ich sehr, sehr, sehr cool. Und halt alleine mit seinem Effekt, dass wenn andere Kreaturen mit +1/+1 sterben, dann kriegt er einfach eine Karte ziehen. Und da kann man halt auch gut mit Sackoutlets und Ähnlichem verbinden, um halt ein paar Karten hintereinander zu ziehen. Weil im Gegensatz zu vielen anderen Fähigkeiten, die in letzter Zeit, die immer wieder mit Draw Card oder Ähnlichem unterwegs sind, ist das hier nicht once per turn.
Ja, das stimmt. Das ist mir auch aufgefallen bei manchen anderen Karten, dass sie das, wo ich jetzt normalerweise erwartet hätte, dass sie sagen once per turn, dass das hier sehr fehlt. Also ja, ich bin mal noch gespannt, wie sich das halt auf die Sammelbarkeit irgendwie ausschließt. Aber ja, ich muss auch sagen, also ich finde die Designs allesamt eigentlich ziemlich cool und interessant. Aber ich habe ja auch nichts mit Warhammer am Hut. Und trotzdem muss ich sagen, so ein Timur +1/+1 Counter Tokens Thema finde ich schon ganz spannend. Vor allen Dingen, wenn man sich noch den zweiten Face Commander anschaut, oder den Alternativ Commander. Und zwar Magus Lucea Kane, für 1 Mana, 1 grünes, 1 blaues und 1 rotes, also insgesamt 4 CMC, ein 1/1 Legendary Creature Human Tyrannid Wizard mit Spiritual Leader. At the beginning of combat on your turn, put a 1/1 counter on target creature. Das kennen wir von Luminarch Aspirant. Dann haben wir hier noch Psychic Stimulus, tap to add 2 colorless. When you cast a spell with X in its mana cost or activate ability with X in its activation cost this turn, copy that spell or ability you may choose new targets For the Copy. Das ist natürlich, ja, zum einen Mana Ramp, was sehr, sehr interessant ist, aber nur für Colorless und nur für X-Spells, beziehungsweise, nee, Quatsch, das kannst du für alles verwenden. Also du musst es quasi nur, oder nur diese Copy-Fähigkeit, das ist halt nur, wenn du irgendeinen Zauber hast mit X in der Mana-Kosten. Und ich meine, da, ne, Walking Ballista ist so das einfachste Beispiel, da quasi da Tokens mit drauf zu packen, machst einfach doppelt so viele Counter mit drauf. Und das ergänzt sich natürlich perfekt mit dem Swarmlord und mit dem, ja, allgemeinen Thema des Decks. Aber ja. Was denkst du von der guten Magus Lukea Kane?
Ich würde sie ganz gerne einfach als Hydren-Commander. Es gibt ja jetzt sehr, sehr viele Karten, die X in Mana-Kosten haben, gerade in Grün mit Hydren und Ähnlichem. Oder jetzt zum Beispiel mit dem Shifan Devastator, den wir jetzt bekommen haben in Dominaria. Und es gibt schon einen grün-roten, den man tappen kann für, ich glaube, 3 oder 4 Mana. Und die Spells kann man nur für X-Spells benutzen, dieses Mana.
Ja.
Hier hat man jetzt noch Blau dabei, wodurch halt auch sowas wie Blue Sun Zenith oder sowas benutzt werden kann, um halt doppelt so viele Karten. Das wirkt schon sehr cool. Und da wirklich einfach so eine Thematik zu machen mit X im Namen, beziehungsweise im Mana-Kosten, fände ich schon sehr, sehr cool. Und wirkt für mich interessanter wie die erste Fähigkeit.
Ja. Ja, das stimmt schon auf jeden Fall. Wobei das natürlich auch nett ist, in so einem +1/+1-Counter-Deck das halt mit drin zu haben. Aber ich sehe schon, spannender ist natürlich die zweite Fähigkeit. Das müssen wir gar nicht sagen. Tatsächlich sehe ich auch gerade, ist auch eine sehr interessante Entscheidung. Das Tyranniden-Deck ist gleichzeitig auch ein Tyranid-Tribal-Deck, wo zum Beispiel auch so Sachen gespielt werden wie Path of Ancestry im Reprint auch quasi hier drin, aber auch Unclaimed Territory, was ja auch irgendwie eine spannende Idee ist, weil dieses Deck wird sehr lange drauf warten, noch weiteren Tyranniden-Support zu bekommen, würde ich mal so meinen. Wie findest du den Gedanken, dass man ein Trouble-Deck macht, wo es alle Tribe-Member nur in diesem Deck gibt?
Ich glaube nicht, dass es das einzige sein wird, wenn ich ehrlich bin.
Ja, du glaubst, wir bekommen noch weitere Sets, oder?
Nee, aber ich glaube zum Beispiel bei den Necrons, sind es die Necrons? Ich meine, es wären die Necrons, wird es halt ähnlich laufen. Weil auch Necron ist ja schon als Typ, wenn mich alles täuscht, gespoilert worden. Und ich kann mir vorstellen, dass sie damit diese Einzigartigkeit dieser Decks bewahren wollen, weil sie versuchen natürlich damit, Warhammer-Fans nach Magic zu bringen.
Ja.
Und wenn sie jetzt sagen, hey, das sind die Commander-Decks, die Karten könnt ihr haben, kauft die, dann wollen sie natürlich nicht sagen, hey, kauft jetzt das nächste, sondern das kommt ein bisschen später. Sondern da kommt dabei so, ey, hast du übrigens die Sigillaire mitgekauft? Ah, hast du nicht? Ja, warte, wir machen noch was anderes.
Ja.
Und wie gesagt, da haben sie es ja alleine durch Necrons, Astrates und so sind es halt noch zusätzliche Kreaturentypen. Und ich glaube, die Necrons werden genauso gepusht werden mit irgendwelchen Tribal-Sachen.
Ja.
Weil das macht es ja aus, sowohl die Tyranniden als auch die Necrons.
Ja, total. Ich habe auch gerade kurz den Gedanken gehabt, oder sie erratern quasi andere Tribe-Member zu, also nicht, dass sie die Tribe-Member ändern, aber dass man quasi Necrons und, keine Ahnung, Skelette sind quasi, die gelten in den Regeln von Magic als ein Typ. Also, dass dann
so wie sie es gemacht haben mit Walkern und Zombies.
Zum Beispiel, ja. Also sowas halt, dass man das irgendwie zusammenlegt. Wobei es schon wieder weird ist, weil ich wollte gerade sagen, die Astrates, die sehen schon alle recht menschlich aus. Aber es gibt gleichzeitig im Set auch zum Beispiel mit Inquisitor Greyfax, ein Human Inquisitor. Also da geht es dann nicht auf. Also anscheinend sind die Astrates tatsächlich nicht einfach nur Menschen, sondern spezielle Menschen.
Ja, Astrates sind schon, also das ist schon ein eigener, ein eigener Bereich. Das Space Marines sind in verschiedenste Fraktionen unterteilt und das ist ein ganz eigener, da gibt's ein komplett eigenes eine eigene Unterkategorie in diesem Tabletop, die sich nur damit auseinandersetzen.
Okay.
Und die sich nur mit der Story damit auseinandersetzen. Wohingegen halt viel so Tyranniden und Ähnliches einfach so als Zusatz auch damit beikommen, damit sich nicht nur Space Marines wie in der Horus Heresy prügeln. Aber wenn wir jetzt zurück zum Tyranniden-Deck gehen, ist es halt so, sie haben ja auch vieles nochmal gelabelt. Und haben bei vielem, wie zum Beispiel ja auch, wie du ja schon angesprochen hast, neue Karten designt oder alte Karten teilweise auch gerenamed. Beziehungsweise nicht gerenamed, sondern sie haben halt eine Karte gedruckt, die es vorher so nicht gab, die ich, wo ich mir gedacht habe, so, warum?
Warum? Hast du da ein Beispiel? Zwar,
ja, Frontier Bivoka oder Bivouac oder wie das heißt. Das ist einfach nur ein Land, was getappt ins Spiel kommt und für grünes, blaues oder rotes tappt.
Ah, das ist Triom.
Warum?
Oder was, das
ist ja halt kein Triom. Das ist ja, warum da nicht ein Triom mit einsetzen?
Ja. Ja, das ist schon komisch, aber wahrscheinlich wollten sie jetzt nicht bei manchen Karten mit zwei Titeln arbeiten. Also wenn sie es jetzt Triom genannt hätten, ich weiß auch gar nicht, wir haben ja auch teilweise schon Tricolor Lands. Das ist nicht derselbe Name, sagst du?
Nein, es ist nicht das, was die Temo haben.
Ah, okay. Krass.
Und das ist halt so.
Ja, das ist weird. Das macht auch quasi Timor-Decks in Zukunft einfach. Also, wenn du noch ein Triland mehr hast, das wird wahrscheinlich nicht einen riesigen Unterschied machen, aber es ist zumindest eine weitere Option, die ja dann regeltechnisch halt einfach schon auch weird ist. Also gerade in einem Format, wo du nur von jedem Deck oder von jeder Karte eins haben kannst, könnte da eventuell ein problematischer Vorteil daraus entstehen. Auf der anderen Seite sind die Farben ja auch mit den Cycle nicht immer 100%.
Zum Beispiel es ist das von damals. Es ist nur der Reprint, das meine ich damit. Also,
verstehe.
Sorry, falls das falsch rübergekommen ist. Es ist, das Frontier Bivouac ist genau das, was es in Temo gab.
Ah, okay.
Aber halt nicht das Temo Triom, was halt.
Ach, so meinst du das, okay.
Hätte sie halt nichts gekostet, das damit reinzusetzen.
Ja,
und
das stimmt.
Da muss ich halt sagen, sie haben ja ein paar Karten, wie eben das Bivouac oder auch das Hardenscales und so weiter, mit normalem Namen übernommen.
Ja.
Und da finde ich es gut, wie sie darauf geachtet haben, dass da halt nichts irgendwie wie kaputtes Hard gereprint wird, dass man eins jetzt kaufen muss, weil da jetzt ein Reprint drin ist, was halt noch nie gegeben hat oder weil es halt so alt ist oder sonst was. Auf der anderen Seite finde ich es auch süß, wie sie einfach Karten ähnlich gemacht haben, wie du kriegst einen Tyranniden für jeden Gegner, den du hast. Also Tyrannid Invasion für 4 Mana. Ist ein 3-3 Tyranniden-Token mit Trampel. Das ist ganz nett. Und aber das hätten sie halt auch mit Bestien machen können.
Klar.
Und das finde ich so dieses
Interessante. Das ist halt nicht an Flavor so. Dann, ne?
Genau. Und das finde ich halt das Interessante. Auf der einen Seite reprinten sie halt sowas wie das Bivouac als 2-Cent-Karte. Hardened Scales, was sie neulich erst im Double Masters gereprint haben, sonst wäre das auch wahrscheinlich ein richtig harter Bieter gewesen, warum man das kaufen sollte. Und dann haben sie halt so Karten im Uncommon-Slot, by the way, wo halt du für jeden Gegner einen 3-3er Bestie bekommst. Tyranniden. Und das finde ich halt so interessant.
Das finde ich auch sehr interessant. Aber ich würde sagen, wir lassen uns mal noch zu ein, zwei Previews noch kommen. Und zwar unter anderem meine Lieblings-Preview, die wir bisher gesehen haben. Tatsächlich, ich bin, wie gesagt, kein Warhammer-Guy, aber trotzdem finde ich sehr spannend den B. Lacor, The Dark Master. 6 Mana, 3 generische und dann Grixis-Farben, also einmal blau, einmal schwarz, einmal rot, für eine Legendary Creature Demon Noble mit 6/5 und Flying, weil es ist ja ein Dämon mit Flügel, offensichtlich. Und zwei Fähigkeiten, einmal Prince of Chaos. When this creature enters the battlefield, you draw X cards and you lose X life, where X is the number of demons you control. Also erstmal Card Draw, weil eine Karte ziehst du auf jeden Fall. Dann, whenever another demon enters the battlefield under your control, it deals damage equal to its power to any target, was ich auch insane stark finde. Also, Dämonen sind ja historisch bekannt, dass sie einfach sehr teuer und sehr stark sind. Und das macht sie auf jeden Fall deutlich spielbarer, dass man immer so einen Modus drin hat mit dem Commander draußen, von wegen basically remove target creature. Wenn jetzt nicht gerade indestructible hat oder vor allen Dingen auch any target. Das kann auch burn damage sein. So hast du quasi nicht nur einen sehr coolen Tribe supported, wie halt eben Demons in Grixis. Und ich glaube, das ist der erste Grixis-Dämon, der Mechaniken hat für Commander, die Dämonen mit einbeziehen. Ich glaube, es gibt sonst nur den Kalia of the West und den Rakdos Showstopper oder so, die halt irgendwie was mit Demons machen.
Rot-Schwarze. Es gibt noch ein paar Rot-Schwarze, die tatsächlich noch Dinge tun. Plus es gibt ja noch die zweite Kalia.
Genau,
Die ja noch raussucht und so weiter. Aber es gibt auch so einen richtigen Demon-Teufel-Halbling-Commander. Ja. Raphael heißt der, glaube ich, aus Baldur's Gate, glaube ich. Schlag mich bitte nicht, wenn es nicht ja. Baldur's Gate war, aber ich meine, es wäre Baldur's Gate.
Aber ich muss schon sagen, also er sticht so ein bisschen dann daraus hervor, weil es sind zwei relevante Geschichten. Also einmal entweder ja. Burn Damage, Removal oder Card Draw. Und du hast halt, kannst halt mit Dämonen spielen. Also es ist halt so ein richtig geiles Ding, wo ich einfach gedacht habe, okay, spannend auf jeden Fall. Auch Grixis ist halt echt so eine Farbkombination. Da fühlen sich Dämonen, glaube ich, ganz wohl. Und was noch dazu kommt, ist, man kann natürlich auch Tribal Shenanigans machen, indem man mit ganz vielen Changelings arbeitet. Und da hast du dann auch deine Mariners und diese ganzen Changelings, die du dann quasi für günstig da raushauen kann. Und dann kann er vielleicht dann doch schon Turn 6 anstatt irgendwie eine oder zwei Karten schon irgendwie vielleicht 6, 7 Karten ziehen, je nachdem, wie viel man davon rauskriegt. Also das fand ich schon spannend. Aber was hältst du denn von Belacor?
Ich finde ihn cool. Ich finde, er fängt zusammen mit Abaddon.
Ja.
Also das sind ja die beiden Face Commander.
Genau.
Fängt er sehr gut die Chaos Space Marines ein, meiner Meinung nach.
Ja.
Und hat auch diesen Demon Touch, hat auch diesen kompletten diesen Aspekt mit reingebracht, wo ich am Anfang gedacht habe, ob sie sich da nicht verrennen mit zu vielen Space Marines. Und da muss ich halt sagen, die Chaos Space Marines sind hier mit den Dämonensachen echt, echt gut geworden. Zum Beispiel, sie hatten es ja schon gesehen, es gibt ja auch in der Farbkombination oder in dem Deck ist dann ja auch zum Beispiel das, was wir schon mal erzählt haben, Blood for the Blood God drin oder so.
Ja, genau.
Und da muss ich halt sagen, da fehlt mir, bei ihm ist mir was aufgefallen, was bei ganz vielen anderen irgendwie auch der Fall ist. Mir fehlen mehr Flavortexte.
Das stimmt.
Also wir haben bei einem paar Sachen haben wir Flavortexte. Und deswegen habe ich zum Beispiel auch nochmal Blood for the Blood God erwähnt, weil es hat ja den Flavortext Skull for the Skull Throne.
Ja.
Das sind so altbekannte Warhammer Memes, will ich fast schon sagen. Ja. Aber bei ihm fehlt mir das. Und ich fände es schade, dass sie da nicht die Chance genutzt haben, alles ein bisschen kleiner zu drucken, wie sie es bei Abaddon gemacht haben. Und einfach noch überall so einen kleinen Flavortext, so einen kleinen Spruch mit rein. Weil das ist das, was Warhammer für mich als nur Teilzeit-Warhammer-Spieler überhaupt ausmacht, ist der Flavor. Und das muss ich halt sagen, das fehlt ein bisschen. Ansonsten finde ich die Karte ziemlich cool.
Ja, total. Also das muss man auch wirklich sagen, so ein bisschen fällt es halt schon auf, dass du halt nur auf so Sachen wie Soul Ring, die sehr cooles neues Artwork bekommen haben. Ich glaube, Arcane Signet, da gibt's auch noch mal Flavortext drauf. Die Command Tower gibt's noch quasi passendes Flavortext, aber halt wirklich auf diese Karten haben mittlerweile sehr viel Rules-Text, muss man vielleicht sagen. Also, was du hast, sind halt diese kleinen Flavor-Keywords, die dann so ein bisschen das auffangen. Ich habe erst gedacht, eigentlich fände ich es schön, wenn das so Dungeons and Dragons-Only-Ding bleibt, weil da hatten wir es ja zum ersten Mal mit Adventure in the Forgotten Realms. Aber ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht, auch für Universes Beyond, um halt genau das aufzufangen, was du sagst, so ein bisschen diese Floskeln beziehungsweise einfach so dieses Vokabular mit einfließen zu lassen, ohne jetzt den Rules-Text irgendwie umzunennen. Also und das finde ich schon in Ordnung. Aber
plus die Textnamen, also die Kartennamen. Also wenn man da jetzt zum Beispiel meinen persönlichen aktuellen Favorite nimmt, mit Kill, Maim, Burn.
Ja.
Ist tatsächlich, by the way, fand ich sehr cool, eine Spoilerkarte von Funk Royal, im deutschen Streamer und Let's Player. Hat mich sehr gefreut, dass der die Karte bekommen hat.
Sehr gut.
Und da habe ich halt hart gefeiert, weil dieses Kill, Maim, Burn ist halt einfach dieses, das ist einfach so, das ist sowas wie Blood for the Blood God und so weiter. Da haben sie richtig, richtig viel reingesetzt. So, das ist ein Ausruf, den die haben. Das ist der Hammer. Ja. Außerdem ist es eine Karte für 5 Mana, die ein Artefakt zerstört, eine Kreatur zerstört und oder 3 Schaden an einem Spieler macht. Oder halt für 5 Mana alles 3, was im Commander wahrscheinlich ganz, ganz oft passiert.
Ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Aber ja, also es ist auf jeden Fall spannend. So ich würde sagen, der erste Blick und das erste, was ich so gehört habe, ist die Resonanz eigentlich recht positiv auf auf das Deck oder auf die Karten, die wir bisher revealed bekommen haben. Wir werden wahrscheinlich nächste Woche noch mal über die anderen Decks noch mitsprechen. Also das ist jetzt quasi primär sehr Tyranniden fokussiert, weil das so das einzige Deck ist, was wir schon vollständig bei uns haben. Aber allem in allem so
ein bisschen Chaos Space Marines.
Genau, ein bisschen Chaos Space Marines sind schon dabei. Wir haben halt die Face Commander durch, daher kommt da eben auch dieser Dark Master Belacor oder Belacor, wie auch immer. Wir haben auch zum Beispiel auch die Necron Face Commander von Mono Black mit Sarsrek, The Silent King. Daran merkt man übrigens auch, dass man mit Warhammer-Figuren arbeitet. Man kann die Namen schwer oder gar nicht aussprechen. Zumindest als jemand, der nicht involviert ist.
Man weiß, wie man es machen muss.
Ja, genau. Aber ja, was ist euer eure Meinung zu diesen ersten Schwall an Warhammer 40k-Karten? Passen die in das Magic the Gathering-Universum oder eben nicht? Werdet ihr euch sie holen oder nicht? Seid ihr Warhammer-Fans und zum ersten Mal hier auf dem Kanal? Dann willkommen, lasst doch ein Abo da. Schreibt auf jeden Fall eure Gedanken dazu in die Kommentare. Wir gehen mal gerade von Warhammer in eine andere IP, die wir auch schon letzte Woche besprochen haben. Und zwar Disney Lorcana hatten wir schon in der letzten Woche, sind wir kurz drauf eingegangen, was wir denn da so bisher gehört haben. Kurz zusammengefasst, ist es ein neues TCG, was Ende nächsten Jahres rauskommen soll, mit Disney-Charakteren, das Ganze so in so einem Storybook-Märchen-Thema quasi angesiedelt. Und wir haben beim letzten Mal so ein bisschen diskutiert, was so die Auswirkungen sein könnten auf Magic the Gathering, aber auch eben Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Flesh and Blood und so weiter und so fort. Warum wir das Thema jetzt noch mal rausholen ist, es gibt endlich ein paar Karten. Und direkt, was auch schon auffällt, der Aufbau ist nicht unähnlich zu dem, was wir schon kennen. Aber wie ist denn dein erster Eindruck von den Karten, die wir so bekommen haben?
Ich fand's ganz lustig. Es haben ganz, ganz viele Leute bei den Karten schon rumgefuscht und haben Magic-Namen drüber geschrieben. Ja. Und haben dann aus verschiedenen Karten zum Beispiel den Dark Confident gemacht oder ähnliches, weil es dann ja einen ähnlichen Effekt hat und so weiter und so fort. So aus Spaß halber, weil es ist sehr Magic-orientiert.
Ja.
Also ich hätte nicht damit gerechnet, dass sie so, so krass Magic nachahmen.
Ja.
Weil eigentlich sind gerade die Magic zwar so als, also noch nicht mal als Grundbasis nehmen, weil selbst Hearthstone ist ja nicht wirklich Magic.
Ja.
Sondern es hat ein Ressourcensystem und die Karten haben Angriffs- und Verteidigungsstärke. Die Aufteilung ist halt ähnlich. Aber das hier ist, es wirkt so krass nah an Magic, dass ich nicht weiß, ob es irgendeinen Einfluss von Magic hat oder Leute von Magic nur abwerben will.
Also es ist auf jeden Fall interessant, um quasi das einmal in Kontext zu bringen, was wir damit meinen. Also wenn wir zum Beispiel so eine Karte wie Robin Hood Unrivaled Archer angucken, ich glaube, der gravierendste Unterschied zu einer Magic-Karte ist, dass der Titel der Karte ist nicht oben, sondern in der Mitte der Karte. Wir haben erstes Artwork. Mhm. Oben links haben wir was noch nicht klar ist, weil wir noch nicht die Regeln haben, wie das Spiel funktionieren wird. Aber es wirkt schon sehr krass, wie die Mana-Kosten, die auf einer Magic-Karte oben rechts sind. Hier, also Robin Hood Unrivaled Archer ist quasi so gesehen 6 Mana, 6 Ressourcenpunkte, 6 Disney Points, wie auch immer. und dann haben wir aber auch quasi 2 Stats. Einmal eine, in dem Fall 4 auf grauen Hintergrund mit Stacheln und eine 4 in einer Form eines Schildes, was ich jetzt mal weit hinausgehen würde, das ist sehr nah anliegend an Power Toughness, also ein offensiver und ein defensiver Wert. Es gibt sogar auf jeder Karte links unter dem Namen ein individuelles Symbol und die Farbe der Karte oder die Farbe des Titels der Karte ist auch eindeutig hinterlegt. Und wir haben zum Beispiel bei Robin Hood, das scheint eine blaue Karte zu sein oder mit diesem gezwirbelten einer Fraktion zugehörig zu sein. Und so gibt's aber auch zum Beispiel Stitch ist eben gelb, Mickey ist rot, Cruella de Vil ist grün, Elsa ist lila und Captain Hook ist so grau. Und so scheint es auch so eine Fraktion zu geben, wie die Farben von Magic, so eine Aufteilung. Wir haben unter den Namen zum einen zum Beispiel Robin Hood Unrivaled Archer, also die haben so einen Untertitel. Das heißt, höchstwahrscheinlich werden wir mehr Robin Hood-Karten bekommen, die dann Unrivaled Archer oder Cunning Thief oder sonst irgendwas heißen werden. aber darunter halt eben zum Beispiel Storyborn Hero. Das heißt, es gibt auch so eine Charakterisierung in woher kommen sie und was sind sie? Und das ist auch eine interessante Beobachtung, weil zum Beispiel Stitch ist an dieser Stelle Floodborn Hero Alien. Also vielleicht gibt's da sogar auch so eine leichte Tribal-Anlehnung. Also
möglich, auf jeden Fall.
Es ist sehr spannend. Also vielleicht kann man dann irgendwann sein Storyborn Tribal Deck oder sowas bauen in Lorcana. Aber das sind quasi erstmal so die Stats, ohne jetzt in die Rules-Text der einzelnen Karten nochmal reinzugehen. Die sind bei allen sehr, also immer gleich und die scheinen auch recht ähnlich zu sein zu dem, was wir halt auch aus Magic kennen, oder?
Ja, absolut. Auch gerade so von wenn man Ressourcen zu Stats beobachtet, ist es auch was, was jetzt nicht irgendwie total übertrieben ist, so
ja.
2 Ressourcen, 5, 5 oder so.
Mhm.
Sondern es wirkt alles so, als könnte man das so auf Magic-Karten drucken mit 6 Mana 4, 4,
ja.
2 Mana 1, 3, glaube ich, und so ein Kram halt.
Ja.
Und da muss ich halt sagen, das ist schon, das hat mich sehr überrascht. Genauso wie es mich überrascht hat, dass Disney hier wirklich nur auf die Kindercharaktere gegangen ist.
Ja, total.
Da ist kein Thor, wie ich es letztes Mal so lustig gesagt habe.
Mhm.
Da ist kein Darth Vader, kein Yoda, kein Star Wars, kein gar nichts. Und das passt halt zu so einer kleinen Vermutung, die ich mittlerweile habe, dass sie das zwar groß ankündigen, aber dass Ravensburger da halt nicht viel mitmachen wird, sondern das Ding einfach in Toys R Us, Entschuldigung, Smith Toys, einfach reinwirft an die Kasse und sagt, hier, das ist ein Kartenspiel, habt Spaß damit. Und das nicht mal in Local Game Stores oder so gehen wird, sondern dass das wirklich für Kinder so, hey, wir wollen ein paar Kinderspiele abgreifen, die da sowas sammeln können und ein bisschen spielen ja. können. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn wir jetzt einen kleinen Schritt weitergehen, die Regeltexte sind schon sehr komplex. Aber
ja.
hat dich was überrascht an Stats oder an Artworks oder an Auswahl der Charaktere?
Also, das Ding ist, ich glaube, sie haben es, also ich glaube, es könnte so ein bisschen beides sein. Ich glaube, im schlimmsten Case könnte es wirklich sowas sein, wie du sagst, es wird halt nur das Starterprodukt hauptsächlich geben und vielleicht 2 Booster-Produkte oder so. Wobei sie auch schon im Interview gesagt haben, es wird ein Minimum-Projekt für 3 Jahre. Und wenn wir mal so ein bisschen die Release-Politik von Wizards of the Coast anlehnt oder von anderen
kompetent,
also so 3 Sets pro Jahr mindestens oder sagen wir mal 4 Sets pro Jahr, plus halt das auf 3 Jahre. Also wir haben schon eine ordentliche Bandbreite dann an Sachen, die uns da erwarten. Aber was wir auch sagen müssen, wir wissen halt noch gar nicht, wie das gespielt wird. Also es kann halt sein, dass diese Charakterkarten, die wir jetzt hier gerade genannt haben, mit Robin Hood, Elsa, Stitch und so weiter, dass das Commander-ähnliche Karten sind, die dann quasi nur, wo du nur einen von hast. Oder es sind halt quasi die Äquivalente zu Kreaturen. Wir wissen nicht, ob das Multiplayer, ob das Singleplayer sein wird, worauf das ausgelegt wird. Also wir wissen noch sehr viel nicht,
gar
einfach,
nichts.
Ne? aber trotzdem ist es sind halt so Sachen wie, also allein nur der Gedanke, so eine Karte eben zu nehmen und dann wirklich in dein Magic Deck zu packen und mal gucken, wie gebalanced die im Kontext von Magic halt sein wäre. Und da kann ich auch schon mal direkt sagen, eine Karte, die mir da sehr aufgefallen ist, und oder nicht mir, sondern den Leuten auf Reddit, ist da tatsächlich die Karte Elsa Snow Queen, die sehr interessant und ähnlich ist zu einer Magic-Karte, die dann auch noch heißt Queen of Ice, eine Common aus Throne of Eldraine. Also erstmal Elsa Snow Queen, was sie macht, ist wir nennen es jetzt einfach mal 3 Mana, für eine 2-3 Elsa Dreamborn Hero Queen Sorcerer mit eben der Fähigkeit Freeze. Und Freeze wird hier betitelt als Tap, also es gibt sogar dieses Tap-Symbol, was wir auch aus Magic kennen, mit dem Pfeil, der so die Karte quasi seitwärts dreht. Exert,
Chosen. Ich wusste nicht, dass das nicht Trademark ist, ehrlich gesagt. Das hat mich ganz hart erwischt.
Das hat mich auch sehr überrascht. Aber ich habe auch eigentlich damit gerechnet, dass es getrademarkt ist, aber ist es tatsächlich anscheinend nicht. Oder Disney ist einfach dreist. Das kann natürlich auch sein. Also Tap, Elsa, Exert, Chosen, Opposing, Character. Was quasi ist, von wegen Tap, die gegnerische Kreatur, was auch ein Effekt ist, den wir halt kennen, ne? Schauen wir uns Queen of Ice ein. Das ist eine 3-Mana-2-3 Human Noble Wizard, was auch nicht weit weg von Hero Queen Sorcerer ist.
Oh yeah.
Mit dem Text, whenever Queen of Ice deals combat damage to a creature, tap that creature, it doesn't untap during its controller's next untap step. Also auch so dieser Freeze-Effekt, wie wir den ja auch in Magic nennen, von wegen, dass man einfach gegnerische Kreaturen wegtappen kann und die enttappen dann nicht. Und wir wissen natürlich noch nicht, was Exert genau heißt im Kontext von Lorcana. Aber das ist auf jeden Fall was, wo ich drauf geguckt habe und dachte, da sind auch schon Magic-Fans zugange. Und vielleicht sind die sogar näher an Magic, als uns eigentlich lieb ist. Oder was denkst du zu dieser Thematik? Ist das inspiriert von oder ist das schon fast Plagiat?
Ich finde das Plagiat tatsächlich schon. Also ich finde, das ist zu nah dran.
Ja.
Es ist einfach schwierig. Natürlich hat man da die Möglichkeit, es ist ein anderes Kartenspiel, es kann andere Ressourcen haben. Und auch am Anfang von Hearthstone oder auch von ein Flächenblatt, wo man es noch nicht genau wusste, was es ist, hat man so gedacht, so, vielleicht kopieren die wieder zu viel, bla bla bla. Am Ende war es doch ein ganz anderes Spiel. Und Flächenblatt hat sich komplett neben Wizards und Pokémon und Yu-Gi-Oh! Etabliert als eine der Top 4 und wird auch hart gespielt und gesammelt, hat eine Riesenszene. Und ja, also es ist ein völlig was, also was völlig anderes. Und vielleicht ist es hier auch so. Und wir interpretieren als Magic-Spieler natürlich sehr viel einfach da rein.
Ja, total.
Aber wenn es so ähnlich ist wie Magic, dann danke für die Gratis-Werbung oder so.
Ja, es ist auf jeden Fall spannend, weil auch viele dieser Stats, einfach nur quasi Ressourcen, Power, Toughness geguckt, die sind schon, wie du sagst, recht ähnlich zu dem, was wir aus Magic kennen. Also Cruella de Vil ist eine 2-Mana-1-3. Das sind Statlines, die wir halt eben kennen mit einem ETB-Effekt sozusagen. Dann ein 1-Mana-1-2 Captain Hook. Also 1-Mana-1-2 hat auch ein Hopeful Initiate. Also es ist schon spannend zu sehen. Also natürlich, es kann auch einfach sein, ne, so balanced man eben Kartenspiele. Gerade mit so einem Ressourcensystem, wo du jede Runde eins dazu bekommst, da kannst du halt für 1 Mana nur so und so viel machen. Und was halt auch auffällt, sowohl Mickey mit 8 Ressourcen, Robin Hood mit 6, Stitch mit 6 und ganz krass Maleficent mit 9. Also wenn das einigermaßen an eine Dramaturgie eines Matches von Magic the Gathering rankommt, dann wird man die sehr lange nicht casten können. Also, das ist halt auch ein Punkt, wo man irgendwie sagt, okay, ist es denn überhaupt so? Oder kann man sich dann, keine Ahnung, irgendwie Ramp-mäßig, Soul-Ring-mäßig da irgendwie schon vorher vorbereiten, um die schneller rauszubekommen? Also, es bleibt auf jeden Fall spannend. Und was tatsächlich auch noch spannend ist, ganz kurz dazu, weil natürlich Magic the Gathering auch bekannt ist für den sekundären Markt, diese 7 Karten, also Mickey Mouse, Stitch, Robin Hood, Elsa, Cruella de Vil, Captain Hook und Maleficent, die sind jetzt während der D23, was eine Disney-Messe ist, oder so eine Expo, quasi veröffentlicht worden sind. Also, das ist so ein Collector-Convention-Set für $50. Und die sind überraschenderweise jetzt schon arschteuer auf dem sekundären Markt. Disney hat auch schon gesagt, dass, weil die haben auch unten so einen Stempel mit D23 Expo und First Print. Das werden auch die einzigen First Prints sein von diesen Karten. Also Mickey Brave Little Taylor wird zum Beispiel einen regulären Print in einem Booster Set bekommen. Aber auch wenn dieses erste Booster Set der First Print für alle ist, wird dieser D23 Expo Print der einzige First Print bleiben. Was ist deine Meinung dazu? Findest du das schwierig oder glaubst du, dass das vielleicht ganz cool werden würde?
Das ist wichtig für ein Kartenspiel. Es ist wichtig für ein Kartenspiel auch einen finanziellen Hinterhalt zu haben.
Ja.
Und einen Rückhalt. Und das hat man von Flächenblatt vorgemacht bekommen. Und genauso muss Disney das auch machen. Ich sag zwar immer liebevoll, für mich wird das ein Kinderspiel, gerade weil ich halt, wie gesagt, nicht davon ausgehe, dass es das irgendwie im Local Game Store passieren wird. Aber naja, Pokémon war auch mal so ein Kinderspiel, was es nur um Saturn gefühlt gab.
Ja.
Und jetzt ist es ein riesengroßer Sammlermarkt und niemand spielt es. Flächenblatt hat einen riesengroßen Sammlermarkt und es wird gespielt. Magic sowieso. Und Yu-Gi-Oh! Hat einen krassen Reprint-Markt und so weiter und so fort. Es ist super interessant, es gehört dazu. Und ich glaube auch so First Edition, so Chase-Card zu haben, ist nicht schlecht. Also ist wirklich nicht schlecht und ich finde das auch okay. Wird die Auswahl dann, wie gesagt, ein bisschen seltsam, aber da werde ich wahrscheinlich, so lange wie dieses Spiel auf dem Markt ist, mich darüber beschweren, dass es kein Tor gibt oder so.
Und vielleicht da könnte es ja auch sein, dass es halt in so einem 3-Jahres-Plan, erstes Jahr ist klassisch Disney, zweiter Plan ist dann mehr so die moderneren Sachen, jetzt irgendwie mit einem Ariel-Reboot oder was da alles kommt. Und dann die dritte Sache ist halt dann wirklich, dann kommt Marvel, dann kommt Tor, dann andere Sachen. Also ich kann es mir irgendwie schon vorstellen, gerade auch mit diesen Charaktertypen, von wegen, was hatten wir da mit Dreamborn und Storyborn, Floodborn, dann ist es halt irgendwie Comicborn oder so. Also es ist halt, ich glaube schon, dass da Potenzial drin ist. Und ich meine, wir werden es sehen. Vielleicht lachen wir jetzt noch über Mickey Brave Little Taylor, aber das ist so das Äquivalent von einem, weiß nicht, Alpha Black Lotus. Ist jetzt quasi diese D23-Expo-Geschichte. Also mal gucken. Ich bin mal gespannt. Auch natürlich interessant, es sind 7 Karten. 7 ist eine sehr wichtige Zahl, auch in Magic, von wegen die Handkartenanzahl und so weiter. Also
es sind keine Power 9.
Es sind keine Power 9, genau. Aber ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Und wieder mal die Frage an euch. Ist das was, was euch interessiert, jetzt wo wir die ersten Karten gesehen haben? Findet ihr es komisch, dass man sich vielleicht etwas zu sehr inspiriert lassen hat an ja manche Effekte oder was die Karten können, auch die Art und Weise, wie es gewordet ist. Es gibt auch so ein paar Aspekte, wie es gibt zum Beispiel im Textbereich unten so Tränensymbole, wo Mickey hat 4 davon, Stitch hat 3 davon, Robin Hood hat 2 davon, ne, ein paar haben nur 1 und man weiß noch nicht, was das heißt. Also freut ihr euch drauf? Ist das was, was ihr mal euch angucken wollt oder dann doch eher nicht? Schreibt es uns auf jeden Fall in die Kommentare oder ins Discord. Wir beantworten vielleicht ganz schnell noch eine oder die andere Frage aus dem Ask Us Anything. Und zwar Ask Us Anything, eure Fragen, unsere Antworten im Discord, ist in der Beschreibung verlinkt. Wenn ihr da Fragen an uns habt, die wir hier im Podcast klären müssen, ob wir mal auf manche Themen noch tiefer eingehen könnt, dann schreibt uns das gerne in den Discord und dann gehen wir darauf ein. Wie zum Beispiel die Frage von Captain Baloo 90. Hier schreibt, hallo zusammen, mich würde interessieren, inwiefern oder inwieweit ihr euch eure bevorzugten Magic-Formate Legacy und Pioneer auch mal verlasst, um eure Fühler in andere Richtungen offizieller oder inoffizieller Formate auszustrecken. Falls ihr mal was anderes gespielt habt, kauft ihr euch dann diese Decks oder leiht ihr euch diese? Falls ihr euch diese kauft, nach welchen Kriterien geht ihr dabei vor? Soll heißen, privat spielt ihr dann auch einfach irgendeinen Haufen? Besorgt ihr euch Monocolored-Decks, um die tendenziell kostenspieligere Mana-Basis nicht eure bevorzugtes Format umzugehen? All-in, koste was es wolle, verwendet ihr Proxys oder vielleicht ganz was anderes? Also sehr viele Fragen im Sinne von, wie testen wir andere Formate oder neue Formate aus? Hast du da eine Go-To-Herangehensweise?
Naja, ich habe ja so ziemlich jedes Format gespielt, inklusive Standard, aber Standard ist schon, aber wenn wir Ikoria mal rausnehmen, auch schon Jahrzehnte her, dass ich Standard gespielt habe. Ansonsten, ich habe ein Pioneer-Deck, ich habe ein Modern-Deck, ich habe ein Commander-Deck. Ich bin die ganze Zeit dran, mir ein Pre-Modern-Deck zusammenzustellen, aber das dauert noch ein bisschen, weil die Karten können ein bisschen auf sich warten. Und ja, dementsprechend, ich habe eine lange Zeit lang nur Modern gespielt. Ich habe eine lange Zeit lang nur Commander gespielt. Und aber mein Go-To-Format wurde ja schon gesagt, als Legacy bezeichnet. Das ist ja auch so.
Ja.
Wenn ich andere Formate angucke, dann muss mich ein Deck direkt ansprechen und ich muss das mögen.
Ja.
Also zum Beispiel beim Pioneer war es einfach so, ich habe Schwarz-Weiß Humans gesehen und habe gesehen, Talia drin, ein paar coole Humans drin, die wollte ich eh die ganze Zeit mal spielen. Geil. Das ist das Deck. Und dann grinde ich das auch wenn das Tier 5 ist, durch die Weltgeschichte. Und das lässt sich bei mir ganz gut zeigen an meinem Modern-Deck. Mein Modern-Deck mit Schwarz-Weiß Eldrazi spiele ich seit, ich glaube, 6 Jahren. Seit kurz nach dem Eldrazi-Winter. Und naja, das spiele ich seitdem. Es hat irgendwie 2-mal ein Update bekommen, maximal. Und es ist halt noch nicht mal Tier 5. Und wenn ich damit halt auf ein Modern FNM bei uns komme, dann weinen die Leute schon. Oh mein Gott, da ist Marc wieder. Gegen den möchte ich nicht spielen. Und ja, meistens gehe ich mit 4-0 oder 3-1 raus. Und Pioneer war jetzt auch nicht so verkehrt, außer wenn ich gegen Spirit spiele. Spirits ist echt ein mieses Matchup. Und im Commander ist es genauso. Ich habe haufenweise Commander-Decks gehabt. Ich habe meinen Odenstein noch. Und ja, ich bin dann aber die Person, ich gehe dann all in, weil dann will ich die Karten noch haben, ich will sie auf offiziellen Turnieren spielen und da kann ich nicht mit Proxys ankommen und ja, dementsprechend dann kaufe ich die halt und wenn es mir nicht gefallen sollte, was bisher jetzt noch nicht vorgefallen ist, dann verkaufe ich es wieder. Und ja, dementsprechend, das ist so, ich finde ein Deck, was mir gefällt, das baue ich dann, das reite ich dann komplett kaputt. außer halt in meinem Go-To-Format, da teste ich halt eine ganze Menge mehr.
Ja. Tatsächlich ist ja bei mir, also du bist ja quasi mit Legacy irgendwo im High-End angesiedelt, was auf jeden Fall eine luxuriöse Standpunkt quasi ist, weil von da aus, wie du sagst, so downgraden, sag ich jetzt mal, zu Modern, Pioneer und so weiter, ist auf jeden Fall drin. Bei mir als hauptsächlich Pioneer-Spieler ist es auf jeden Fall auch eine Kostenfrage, weil ich teilweise, um Modern Legacy mal auszutesten, schon deutlich mehr irgendwie in die Hand nehmen müsste, als mein durchschnittliches Pioneer-Deck kostet. Das ist einfach so ein bisschen der Fakt. Und dementsprechend probiere ich tatsächlich gar nicht so viele andere Formate aus. Also ich habe schon so ein bisschen meine drei Go-To oder vier Go-To Magic the Gathering Formate, sind halt eben hauptsächlich Pioneer. Wenn ich ja mal in einer privaten Runde irgendwo spiele, dann halt natürlich Commander. Wenn sich's halt hier und da mal ergibt, wie jetzt, ne, von dem schon früher erwähnten Pauper-Turnier, eben Pauper. Mhm. Oder dann, wenn's mal ohne Deck gehen muss, entweder Pre-Release mit Sealed oder halt irgendwie sowas wie Draft oder so. Und damit bin ich eigentlich schon ganz gut quasi abgedeckt, was so meine Magic-Needs angeht. Ich glaube, wie ich allerdings dran gehen würde, Thema Modern, sollte das jetzt noch mal irgendwann für mich interessant werden. Ich würde, glaube ich, wirklich mit einem Budget-Deck anfangen und erstmal gucken, ob mir das Format allgemein Spaß macht. Weil das ist ein Problem, was ich bei Modern eigentlich schon seit Tag 1 hatte. Ist halt so, dass das Format mir als Spieler einfach schon damals so ein bisschen zu schnelllebig war. Das ist halt so ein bisschen das Ding, oder zu schnell vorankommt. Das war einfach ein zu krasser Sprung von mir, damals aus dem Standard kommend. Und so die sich aufbauende Komplexität erlebe ich halt jetzt erst so ein bisschen in Pioneer und kann das da sehr gut halt eben nachvollziehen. Und dementsprechend würde ich, glaube ich, wirklich dann gucken, erstmal budgetmäßig mir irgendwas zusammenzutun, wie du halt schon sagst, um halt dann das Format mal auszutesten. Wenn ich in privater Runde jemanden habe, wenn ich jetzt zum Beispiel mit dir spekulieren wollen würde, hey, ich will mal Legacy spielen, dann würde ich natürlich mir erstmal was proxen oder mir von dir was leihen und dann halt erstmal spielen. So im privaten Rahmen, aber ja, meistens, wenn man irgendwie so neue Formate austestet oder im Local Game Store spielen will und da gibt's nur die Formate, hat man die Option nicht. Und da, ja, würde ich dann schon echt zu Budget-Decks greifen und erstmal überhaupt beobachten, was wird gespielt, was ist die Spielweise des Formats und anhand dessen entweder vom Budget dann langsam upgraden, dass man dann wirklich sagt, okay, ich habe jetzt hier mein Budget Burn und hol mir nach und nach die Fetchlands und die anderen teuren Karten mit Eidolon of the Great Revel immer dann, wenn ich genug zusammengespart habe. Und würde mich dann so herantasten. Was so Sachen angeht wie Highlander Formate oder halt also jetzt nicht Elder Dragon Highlander, sondern halt so weiß nicht Canadian Highlander und so weiter oder auch Pre-Modern. Das sind so Novelty-Sachen. Das sind immer so Sachen, wenn es mich gerade überkommt und ich halt irgendwie schon Bock habe, da mich mit zu befassen, dann sehe ich mich schon auch Sammlungen, sag ich mal, direkt zu kaufen. Aber auch nur, weil ich im Hinterkopf habe, das sind Decks, die baue ich einmal und die kann ich so lassen. Und ne, das ist halt dann eine etwas andere Herangehensweise als so ein sich irgendwo reinarbeiten quasi. Und ja, ich hoffe, die Antworten waren irgendwie nachvollziehbar. Ich würde noch eine Frage ganz kurz reinnehmen von Ridiculous Fox. Und zwar wird dort gefragt, da ihr das neue Five-Color-Deck Painbow angesprochen habt und Blacky sich um die Mana-Basis Sorgen gemacht hat, was haltet ihr denn von dem alten Precon Draconic Domination und dessen Mana-Base? Das war, soweit ich weiß, das erste fünffarbige Precon. Das ist eine sehr interessante Frage, weil meine Meinung tatsächlich ein bisschen geschiftet ist zum letzten Mal, wo wir Painbow besprochen haben. Gerade eben mit Blick auf die Draconic Domination Deckliste. Kannst du jetzt gerade noch im Kopf sagen, wie du das Deck denn fandest?
Es hatte ein paar coole Drachen drin. Aber die Landbase war genauso Müll. Mhm. Und da hattest du wenigstens noch zusammenhängende Drachen drin. Dementsprechend fand ich das Deck damals sehr, sehr cool. Ich fand generell gerade diese Decks, es gibt einen Grund, warum die unendlich teuer sind, abgesehen von dem kurzen Print dran im Vergleich zu vielen anderen der Commander-Decks. Und sie haben auch so beliebte Themen wie eben Rot-Schwarz-Weiß Vampire, Five-Color-Dranks und so weiter und so fort vorgemacht. Und gerade das Draconic war richtig cool von den Drachen her, auch einfach, weil es endlich mal ein offizielles Drachendeck war und man nicht einfach nur The Ur-Dragon spielen musste, weil man sonst irgendwie nichts hatte.
Ja.
Und weil es halt Commander kommt ja aus dem Elder Dragon Highlander. Elder Demon Highlander sind die Kollegen von uns auf YouTube.
Ja, genau.
Elder Dragon Highlander. Und da gab's halt nur diese Drachen. Mhm. Und hier waren's halt wieder Drachen und das war halt cool.
Ja.
Aber damals war die Mana-Base genauso schrottig, wie sie jetzt in dem neuen Deck ist.
Wobei ich da, glaube ich, sagen muss, ich finde tatsächlich die Mana-Base von Painbow gar nicht so schlecht. Im Sinne von, es ist nicht perfekt, es ist weit weg von, wie eine Five-Color-Mana-Base aussehen sollte oder aussehen kann. Aber was mir halt eben aufgefallen ist, wir haben alle fünf Slow-Fetches drin. was schon mal nett ist. Zumindest die Slow Fetchers haben halt den Vorteil, dass sie zumindest, wenn du sie eben, wenn du was raussuchst, kommt es ungetappt rein. Und wir haben halt sehr viele dieser Dual Lands mit Typen drin. Es sind immer noch keine Triome drin, was schade ist. Es sind immer noch keine richtigen Fetchlands drin, wie es eigentlich sein sollte. Wir haben auch keine Shocklands und so weiter. Aber wir haben mittlerweile eine ganz gute Selektion an Sachen, die die Basic Land Types zumindest drauf haben. Und ich würde fast sagen, dass dahingehend das auf jeden Fall schon mal besser durchdacht ist als Draconic Domination, wo, glaube ich, hauptsächlich halt Taplands drin sind. Klar, da sind die jetzt auch immer noch mit drin. Aber zumindest kannst du dir da mit einem Bad River kannst du dir zumindest schon mal jegliche Farben raussuchen, die du brauchst. Auch wenn das natürlich wieder sehr langsam ist, weil es natürlich Taplands sind. Aber zumindest hast du mehr Auswahl, wie deine Mana-Base funktionieren sollte. Und dafür, dass es halt eben ein pre-constructed Deck ist, wo wir keine Erwartungshaltung haben mit von wegen, da müssen jetzt Fetches rein und so. Und es auch nicht diesen Gate-Ansatz quasi nachvollzieht, den wir auch beim letzten Mal besprochen haben, den ich persönlich bevorzugt hätte, ist das zumindest schon mal keine perfekte, aber eine solide Mana-Base. Auch wenn darüber hinaus
Bad River sucht kein Grün, by the way. Bad River sucht kein Grün.
Ja, okay, aber zumindest schon mal vier andere Farben. Also das.
Ja, aber dann noch nur zwei. Und wenn ich doch dieses Ding brauche, natürlich sind die beiden Mana-Waschländer drin, wo alle fünf Mana-Farben reinkommen.
Ja.
Die sind beide drin, da gehören sie auch rein.
Ja.
Und die sind im Alten, glaube ich, auch nicht drin, was wirklich schon ein Upgrade ist.
Mhm.
Es ändert halt nichts dran, wenn du halt immer noch unter der Grenze von mies bist, meiner Meinung nach. Und wenn du Five-Color-Deck ansetzt und dort eben keine High-Value-Reprints reinsetzt, weil die sind nicht drin. Es ist nicht so wie beim Ur-Dragon, wo halt auch große Drachen gereprint wurden, die man haben wollte. Oder in vielen der anderen Commander-Decks, die wir in letzter Zeit hatten, wo immer wieder so ein paar Karten rausgestochen sind, die dann auf einmal wirklich teuer waren. Hier hast du kein High-Value drin.
Mhm.
Also dann kannst du doch ein bisschen Money in die Mana-Basis stecken.
Ja,
das haben wir doch zum Beispiel gesehen an dem Pioneer-Schwarz-Weiß-Deck, an dem Aura.
Ja.
Da waren gute Länder drin.
Ja.
Warum? Weil die Karten selber fast nichts wert waren. Und das hätten sie beim Painbow meiner Meinung nach echt easy machen können.
Ja, definitiv. Also Painbow leidet immer noch so ein bisschen, dass die grundsätzliche Idee des Decks inkonsequent und ein bisschen langweilig ist.
Mhm.
Im Sinne von Five-Color ja, aber dann sind nicht alle Kreaturen Five-Color. Dann kannst du auch nur manchmal Five-Color-Relevanz drin haben. Dann hast du Karten drin, die eigentlich grün sind, aber Five-Color, aber das hat keine Color-Identity drin. Also das Deck hat eine Menge Probleme, keine Frage. Aber tatsächlich gerade dieser Aspekt mit dieser Mana-Base-Situation würde ich zumindest schon mal sagen, das ist ein Step-Up zu Draconic Domination, was wir damals gesehen haben. Also
aber noch nicht genug.
Immer noch nicht genug. Ich fände es immer noch geil, wenn sie einfach komplett Gates embraced hätten und sagen, hey, wir haben hier, also die kosten auch nicht viel, aber da kannst du wirklich eine sehr solide Five-Color-Mana-Base mit abdichten, finde ich. Also das wäre, glaube ich, der bessere Weg gewesen. Aber wäre auch vielleicht ein bisschen off-Flavor gewesen für das Five-Color-Ding. Ich weiß es nicht. Aber man kann sich zumindest sagen, dass sie innerhalb ihrer selbstgestickten Restriktion eines Precon-Decks schon mehr Mühe gemacht haben als vielleicht hier und da mal. Also das an der Stelle. Aber damit würde ich auch sagen, haben wir auch schon genug gequatscht für diese Woche, für Folge 160 von Radio Avnica. An dieser Stelle nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an unsere Patreon-Gold-Unterstützer, namentlich da genannt General Götterspeise, Basta Madison, EasyReader24, Jan-Erik und Farir. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support. Und vielen Dank auch an dich, Marc, für das wieder mal dabei sein bei Radio Avnica.
Immer wieder gerne.
Und dann hören wir bzw. sehen wir uns nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.